Nalogo, der Logo-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Nalogo. Logo, das ist die steirische Fachstelle für Jugendinformation und Kommunikation. Wir informieren Jugendliche von 12 bis 26 Jahren zu allen Themen, die für sie von Relevanz sind. Auf unserem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus dem Jugendbereich. Mein Name ist Anna, ich bin Jugendinformationsberaterin im Logo und werde euch durch die heutige Episode begleiten. Du möchtest mehr über uns und unsere Angebote erfahren? Dann besuch uns doch einfach einmal auf unserer Website www.logo.at oder auf Social Media. Derzeit sind wir auf Instagram, TikTok, Snapchat, Discord und auf Facebook aktiv. Natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr unseren Podcast abonniert. In der heutigen Episode sprechen wir mit Johann über seinen Zivilersatzdienst im Ausland. Hallo Johann, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Anna, danke. Ich bin der Johann Baschengeitner. Ich bin 25, damit einer der Älteren beim Auslandsdienst und mache jetzt gerade noch meinen Auslandsdienst an der Dokumentation Obersalzberg in Bayern.
Für alle, die es noch nicht wissen, was ist eigentlich ein Zivilersatzdienst im Ausland und welche Möglichkeiten habe ich da als Jugendlicher?
Ein Zivilersatzdienst im Ausland ist prinzipiell mal ein Freiwilligendienst, der sich im Nachhinein als abgeleisteter Zivildienst angerechnet werden lassen kann. Es gibt da drei Möglichkeiten, prinzipiell einmal. Das sind der Gedenkdienst, den ich mache, zum Beispiel der Sozialdienst oder der Friedensdienst. Wie kann man sich die drei Dienstarten vorstellen? Gedenkdienst sind meistens Museen oder andere Stätten, wo man sich mit dem Holocaust beschäftigt. Der Sozialdienst sind meistens irgendwelche Sozialprojekte wie Schulen oder Kinderbetreuungseinrichtungen. Und der Friedensdienst sind Projekte, die sich mit verschiedensten Konfliktsituationen und anderen Dingen, die sich eben, wie der Name schon sagt, mit Frieden beschäftigen, auch meistens irgendwelche Museen oder ähnliche Einrichtungen.
Und du hast schon gesagt, du absolvierst eben einen Gedenkdienst in Bayern, in einem Dokumentationsarchiv, wenn ich das richtig verstanden habe. Möchtest du uns vielleicht einfach aus deinem Alltag etwas erzählen? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich arbeite im Bildungsreferat der Dokumentation Obersalzberg mit. Das heißt, ich arbeite in dem Bereich des Museums, das sich um das gesamte Bildungsprogramm des Museums kümmert, das heißt Workshops vorbereitet, durchführt, Führungen gibt, andere Leute dazu ausbildet, Führungen geben zu können. Die Öffentlichkeitsarbeit des Museums fällt da auch darunter und sonst ist es eigentlich ein recht normaler Bürojob, sage ich mal.
Okay, aber trotzdem sehr, sehr vielfältig und du beschäftigst dich eben auch mit dem Holocaust.
Die primäre Beschäftigung der Thematik ist der Zweite Weltkrieg und der Holocaust. Es ist auf jeden Fall ultra spannend. Man lernt quasi jeden Tag was dazu und es tun sich immer wieder neue Fragen auf, die allerdings dann oft schwierig zu beantworten sind, aber das macht die Spannung des Ganzen aus.
Welche Fragen wären das zum Beispiel?
Welche Fragen wären das? Eine Frage, die mich die ganze Zeit fast beschäftigt, ist, wie hat die Bevölkerung Deutschlands und auch Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg wieder neu anfangen können? Das ist etwas, was ich mir fast nicht vorstellen kann, wie man noch diesen unglaublichen Schreckensjahren wieder weitermachen kann, normal. Und da müssen ja dann irgendwie Täter und Opfer gleichermaßen wieder zusammenarbeiten. Ja, ich bin noch immer nicht sicher auf eine Antwort gekommen dafür.
Okay, also es ist noch ein sehr, sehr langer Prozess, aber eben gerade wenn man aus Österreich ist es einfach auch ganz gut, sich mit seiner eigenen Geschichte zu beschäftigen und dafür ist eben der Zivilersatzdienst oder Gedenkdienst eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wenn man das einfach längerfristig auch machen möchte und sich mit solchen Fragen beschäftigen will. Was hat dich jetzt persönlich eigentlich motiviert, ins Ausland zu gehen oder so einen Zivilersatzdienst zu machen?
Es hat einige Faktoren gegeben. Ich habe mich mit dem Zweiten Weltkrieg schon davor immer wieder beschäftigt. Das war eine Zeit, die sich eben auch davor schon für mich immer wieder Fragen aufgeworfen hat, die ich mir nicht erklären konnte. Und mich deshalb dafür interessiert. Dann hat ein Freund von mir in der Schule erwähnt, dass er das machen möchte. Ich habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, oh, das ist eigentlich eine coole Idee. Und zu dem Zeitpunkt konnte man noch den Zivilersatzdienst hinter ein Studium schieben. Und das hat mir auch ganz gut gepasst, weil ich sofort zum Studieren anfangen wollte. Ja, das war es eigentlich.
Und du hast ja deinen Zivilersatzdienst absolvierst einen Zivilersatzdienst beim österreichischen Auslandsdienst. Wie schaut denn da eigentlich die Vorbereitungsphase aus? Was wären so die ersten Schritte, wenn ich sage, okay, ich möchte über den österreichischen Auslandsdienst meinen Zivilersatzdienst machen? Wie schaut da die Vorbereitungsphase aus und wie wird man da unterstützt?
Also beginnen würde ich mal damit, eine Online-Bewerbung abzuschicken. Dann wird sich ein Tutor bei dir melden, der dann dich in den Verein einführt, die erklärt, was die ersten Schritte sind. Und dann gibt es eine Neuinteressentenphase, wo du dir anschaust, ob der Verein was für dich ist, ob du eine Stelle findest, die was für dich ist. Und wenn du dann aufgenommen wirst, also Kandidat bist, gibt es eine, je nachdem, wann dein Auslandsdienst ist, zwischen ungefähr einem bis in den Extremfällen, wie bei mir, fünfjährige Vorbereitungsphase, wo man Veranstaltungen besucht, sich inhaltlich vorbereitet, im Verein mitarbeitet, damit der Verein weiter existiert und vielleicht auch schon, wenn das möglich ist, die Stelle mal im Vorhinein besucht und die zukünftigen Chefs und Kollegen kennenlernt.
Okay, also ganz, ganz wichtig, wenn ich das jetzt so raushöre, ist, wenn man so etwas plant, sollte man eben auch frühzeitig damit anfangen, sich zu informieren. Und gerade im speziellen Fall vom österreichischen Auslandsdienst ist sowieso nochmal eine längere Vorbereitungszeit einzukalkulieren. 5 Jahre müssen es wahrscheinlich nicht immer sein, aber so ungefähr 1 Jahr, wenn man da damit anfängt. Was auch bei allen Auslandsaufenthalten immer eine Rolle spielt, sind eben die Kosten. Kannst du uns dazu etwas sagen? Also wie viel kostet so ein Zivilersatzdienst im Ausland und gibt es Möglichkeiten der Förderungen?
Prinzipiell kann man nicht wirklich sagen, ein Zivilersatzdienst im Ausland wird x Euro kosten, da sich die Kosten sehr unterscheiden, nachdem welchen Dienst und wo man ihn macht. Also ein Gedenkdienst in New York City wird ziemlich sicher wesentlich mehr Geld kosten als ein Sozialdienst in Indien. Es gibt eine Förderung, die allerdings nicht hoch genug ist, um die Lebenserhaltungskosten besonders in den teuren Ländern zu stemmen. Wir versuchen, die Förderung so aufzuteilen im Verein, dass wir den Leuten, die in wirklich teure Länder gehen, zum Beispiel nach New York, eine größere Förderung ausschütten können, indem wir einfach die ein bisschen umverteilen. Das ergibt, dass Leute, die einen Sozialdienst in Indien oder etwas Ähnliches machen, wahrscheinlich nur sehr wenig bis vielleicht sogar gar nichts draufzahlen werden müssen. Für die New Yorker ist es leider immer noch so, dass sie einen erheblichen Geldbetrag draufzahlen müssen, einfach weil die Stadt so teuer ist und sich das mit der Förderung schlicht und einfach nicht ausgehen wird.
Okay, aber man hat auf jeden Fall unterschiedliche Möglichkeiten und es gibt zumindest eine kleine Förderung, das ist ja schon einmal etwas.
Prinzipiell würde ich sagen, wenn man nicht unbedingt nach Nordamerika möchte, findet man für fast jeden Geldbeutel irgendwo eine Möglichkeit, einen coolen Auslandsdienst zu machen.
Ich würde dich auch noch gerne fragen, gibt es irgendwie ein besonderes Erlebnis, gut oder schlecht, was dir jetzt aus der Zeit in Erinnerung geblieben ist? Also es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele, oder gibt es ein Aber gibt es einen bestimmten Moment, wo du sagst, ah, das wird mir ewig in Erinnerung bleiben?
Es gibt einige solche Aha-Momente, wo sich Fragen für mich geklärt haben, die ich jetzt nicht wirklich sagen könnte, wann der war oder sowas, aber einfach nur so dieser Aha-Moment, wo sich dann ein neuer Aspekt auftut, die waren sehr cool für mich. Ein Moment, der mir wahrscheinlich auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird, eher auf der negativen Seite, ist der Moment, wo jetzt die Corona-Krise angefangen hat, mit Lockdown und allem, wo es dann auf einmal recht aus heiterem Himmel geheißen hat, ja okay, Grenze nach Deutschland ist zu, Homeoffice ist angesagt, wir wissen nicht, wie es weitergeht, und wir haben aber am Tag davor noch eine Veranstaltung gehabt. Und dann war es so, schon das alles im Nachhinein, es ist dann vor allem so schnell gegangen alles, man hat es fast nicht glauben können eigentlich. Ich meine, das wird es wahrscheinlich eh allen überall gegangen sein, aber in Bayern fühlt es sich immer so an, also im Süden von Bayern fühlt es sich immer so an, als würde man etwas abgeschottet vom Rest der Welt sein. Und dann ist aber der Rest der Welt angekommen.
Okay. Und wenn du nochmal die Erfahrung machen würdest, gibt es Dinge, die du anders machen würdest, gerade in der Vorbereitung oder ganz allgemein?
Außer vielleicht ein anderes Jahr auszusuchen, wo nicht gerade eine globale Pandemie ausbricht, würde mir jetzt nichts einfallen, was ich erheblich anders machen würde.
Aber so ist eben das Leben, man weiß alles kann man nicht planen. Das ist vielleicht auch etwas ganz Gutes, was wir den Jugendlichen mitgeben können, dass vieles planbar ist, aber man muss sich auch einfach auf die Erfahrungen einlassen, und das wirst du auf jeden Fall nie vergessen.
Das stimmt, ja.
Und hast du noch Tipps? Also ich frage am Ende immer unseres Podcasts die Top 3 Tipps ab, die man Jugendlichen weitergeben kann, wenn sie so etwas planen.
Ja, also das habe ich vorher vergessen. Der Nummer 1 Tipp, den ich jemandem geben würde, der einen Auslandsdienst machen möchte, ist, redet mit den Leuten, die an der Stelle waren, die den Auslandsdienst an dieser Stelle schon gemacht haben. Weil das Allerwichtigste, finde ich, ist, dass die Stelle und die Arbeit an der Stelle zu einem passt. Weil man trinkt 10 Monate dort, wenn die nicht passt, dann wird es echt nicht so angenehm werden, das Ganze. Und wenn die passt, können auch sonst andere Umstände, zum Beispiel globale Pandemien, sein, und es ist trotzdem noch irgendwo okay.
Okay.
Der zweite Tipp ist auf jeden Fall, speziell in unserem Verein, ein bisschen Flexibilität mitbringen, vielleicht entweder für das Jahr, in dem man geht, oder vielleicht auch ein bisschen für die Stelle, weil es kann sich immer irgendwas ändern, außerhalb der eigenen Kontrolle ist, und wenn man dann ein bisschen flexibel ist, hat man trotzdem noch gute Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Aber ich würde mich nicht die Stelle in dem Jahr genau drauf versteifen, weil es kann immer irgendwas passieren. Und das dritte, ja, man ist vielleicht ein bisschen ein Downer, aber ich würde mir auch wieder mit dem Vorgänger anschauen, was kostet ein Auslandsdienst an der Stelle ungefähr. Weil die können schon sehr, sehr stark variieren, und man sollte sich das wirklich vorher anschauen und dann nicht währenddessen drauf gucken, ui, ich brauche doch ein bisschen viel mehr Geld als gedacht.
Ja, also eben im Vorhinein gut informieren ist immer ein sehr guter Tipp, und ja, dann sage ich danke, lieber Johann, für die zahlreichen Tipps und Einblicke, die du uns in deinen Auslandserfahrungen gewährt hast. Unseren Zuhörerinnen sage ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen und ihr konntet wieder etwas Spannendes für euch mitnehmen. Bis zum nächsten Mal bei Na Logo.